Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke.
Wir sind hier wieder für einen Podcast zusammen. Diesmal haben Lisa und ich als Gast Anna Sojol, eine Künstlerin. Sie malt, sie tanzt Flamenco und sie spielt Cello. Anna, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir mit dir das Gespräch führen dürfen. Der Anlass ist der, dass wir in der evangelisch-reformierten Kirche jetzt über den Sommer eine Ausstellung hatten mit Bildern von dir. Und diese Werke haben uns inspiriert, mit dir auch ins Gespräch zu kommen.
Schön, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich...
Anna, was hat dich inspiriert, die Serie Evas Töchter zu kreieren?
Also hier in der Ausstellung hängen ja tatsächlich zwei verschiedene Thematiken, aber diese Ausstellung tatsächlich Evas Töchter, die also sozusagen variabel auch ist. Es gibt also noch Bilder, die hier nicht hängen und es entstehen auch immer wieder neue, sind entstanden eigentlich... Zum einen dadurch, dass ich sehr viel in Spanien bin und auch sehr viel sozusagen in Berührung komme mit der, ja, mit der spanischen katholischen Darstellung, wie damit umgegangen wird, wie in den Kirchen sozusagen das, ja, das christliche Leben und die Figuren dargestellt werden, die für mich zum Teil auch schwierig ist, diese Darstellung. Und das andere ist, dass ich irgendwann auf eine Malerin gestoßen bin, die heißt Artemisia Gentileschi, ist eine Zeitgenössin von Caravaggio. Und das war zu dieser Zeit eigentlich die einzige Frau, die es geschafft hat, in die Accademia in Florenz zu kommen und dort dann auch respektiert zu werden. Die hat es aber sehr schwer gehabt. Und die hat eine andere, völlig andere Darstellung gemalt, der Frauen vor allen Dingen, die in der Bibel vorkommen. Und das hat mich unheimlich beschäftigt und aufgeregt und auch überzeugt, weil ich finde, das gibt schon einen Unterschied dazwischen, wie Männer malen und wie Frauen malen. Also es ist auf jeden Fall schön, wenn man das sehen kann. Also, es gibt eine unterschiedliche Sichtweise. Und dadurch habe ich mich dann auch mit diesen Thematiken beschäftigt. Also ich habe gedacht, okay, das sind ja Kulturgüter, die sozusagen bis heute immer wieder auch dargestellt werden, gemalt werden und habe dann gedacht, okay, ich beschäftige mich mit diesen Geschichten und finde sie sehr spannend und habe dann gedacht, ich mache auch Bilder.
Du hast erzählt gerade, dass diese Künstlerin eine andere Gestaltungsform hat. Kannst du das kurz erläutern und vielleicht, weil nicht jeder so auf die Schnelle sagen kann, in welchem Zeitalter haben die beiden Künstlerin Caravaggio und die Frau gelebt, ungefähr wann das war?
Ich bin nicht gut mit Zahlen. Also es war irgendwie 16, 17, ich schätze mal 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, ich glaube 17. Also Caravaggio ist sehr berühmt, ein sehr berühmter Maler. Es war auf jeden Fall eine Zeit, zu der man entdeckt hat, einen bestimmten Umgang mit dem Licht. Also Caravaggio hat sich immer seine Modelle und auch seine Räume mit Kerzen ausgeleuchtet und hat dann, ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben, auf jeden Fall hat er eine unglaublich tolle Darstellung von Licht und Schatten, von bestimmten Beleuchtungen gemacht. Und das hat sie auch gemacht. Und einige ihrer Bilder sind ihm auch dann zugeschrieben worden, weil er natürlich viel berühmter war als sie und weil das einfach auch eine Männergesellschaft war zu der Zeit auf jeden Fall sehr stark. Und sie wurde bekannt eigentlich mehr durch Skandale. Es gab so einen berühmten Gerichtsprozess, sie wurde vergewaltigt und dann wurde ihr das sozusagen, hat sie unheimlich gekämpft, dass das sozusagen nicht als ihre Schuld, sondern die Schuld dieses Mannes dann nachher anerkannt wurde. Und ich glaube, die Frau war einfach kämpferisch, die hat einfach dann gesagt, ich muss hier irgendwie für die Frauen sprechen und auch eben in meinen Bildern für die Frauen sprechen.
Das passt dann ja wieder zu manchen der biblischen
Frauen,
genau.
Die du malst.
Genau. Also was sozusagen in diesem Prozess dann auch in meinem Kopf passiert ist, ich habe mir natürlich dann auch andere Bilder angeguckt, auch wesentlich frühere. Es gibt also tolle Darstellungen von Cranach und von natürlich auch später wieder Rubens und so. Also oft sind es Darstellungen von Frauen, dass man selber, wenn man eine Frau ist, das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie nicht echt. Das ist sozusagen, also die sind entweder, es gibt diese berühmte Geschichte von der Judith und Holofernes, also das ist eine Frau, die in der Bibel, glaube ich, nur noch in den Apokryphen steht, die ist gar nicht sozusagen mehr so sehr erwähnt, aber das war eine Witwe, die sozusagen ihr Volk gerettet hat, indem sie dem feindlichen Heeresführer beim Sex den Kopf abgeschlagen hat. Und da gibt es Bilder, wo dann so eine ganz zarte, dünne Judith dargestellt wird. Natürlich ist sie auch nackt, aber so ganz zierlich und so wie eben man auch sich gerne ein hübsches Mädchen vorstellt. Und die trägt dann so ein Kopf, so ein Körbchen und da ist dann halt so ein Kopf drin. Das ist also alles so ganz harmlos. Und Artemisia hat diese Szene dargestellt, so wie man sieht, dass sie eine Frau ist, dass sie das empfindet, dieses schreckliche Geschehen da und dieses, also dass sie sich das sozusagen selber vorstellen kann. Die hat auch wirklich Muskeln, also muss sich vorstellen, überhaupt so einen Kopf abzuschneiden. Da braucht man auch Kraft, da kann man nicht so ein ätherisches Wesen irgendwie sein. Also sie hat sozusagen all diese Gestalten, die sie gemalt hat, so gemalt, wie man sich halt eine richtige Frau, in Anführungsstrichen, die ist also auch nicht besonders dünn. Oder die sind halt auch so wie Frauen aussehen mit Kurven und vielleicht auch nicht dem Schönheitsideal total entsprechend. Also halt echte Frauen.
Ist das auch das Frauenbild, was du vermitteln möchtest?
Ja, und ich möchte genau. Und ich bin ja nun aus einer anderen Zeit und ich finde aber diese Thematiken unheimlich aktuell immer noch. Also es gibt zum Beispiel diese Susanna im Bade. Es sind oft Frauen, die auch schwierige Schicksale haben natürlich. Ne? Also die, also auch die Geschichte von Eva und Lilith. Lilith, die ja sozusagen aus der Bibel und überhaupt aus der Geschichte zum Teil verbannt wurde, als ob sie gar nicht gäbe oder gegeben hätte. Die vielleicht auch ein Dämon ist oder so eine Art Domina zum Teil dargestellt wird. Wenn man sich ein bisschen mehr mit diesen Geschichten beschäftigt, dann kommt man eigentlich auf lebendige oder auf Frauen, die vielleicht richtige Frauen waren. Wenn man sich vorstellt, das waren wirklich echte Frauen, dann kann man diese ganzen Geschichten anders malen. Dann kann man sie sozusagen aus dem Leben heraus darstellen. Ne, mit Ecken und Kanten und genau, nicht so verklärt irgendwie auch.
Frauen werden ja gerne auch als tanzende Frauen dargestellt. Miriam tanzt, Salome tanzt und du malst auch tanzende Frauen. Du hast eine besondere Beziehung zum Tanz. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, also ich bin Flamenco-Tänzerin. Ich habe eine lange, mehrjährige Ausbildung in Spanien gehabt und bin also 5 Jahre an die eigentlich die berühmteste Flamenco-Schule, die es so gibt, gegangen, das Amor de Dios in Madrid, und bin Tänzerin und tanze sozusagen, es ist die andere Hälfte meines Berufs sozusagen. Also ich bin professionelle Flamenco-Tänzerin und habe Malerei studiert und der Tanz und die Malerei und jetzt eben auch schon seit einigen Jahren das Cello sind sozusagen für mich mein Leben. Und deswegen ich glaube oder ich bin mir auch sicher, dass wenn man malt und auch tanzt, dann fließen sozusagen diese Bewegungen, die man in seinem Körper ja fühlt und die man täglich empfindet, fließen die natürlich auch in den Pinsel. Und deswegen sieht man das, glaube ich. Und ich glaube also oft, dass ich auch manchmal, wenn ich kein Modell habe, dann gucke ich mal selber, wie müsste man jetzt so stehen, dann gucke ich mal, wie sieht der Arm aus und so. Und dann kommen auch bestimmte Dinge da in die Bilder rein.
Du bist ja in Kiel aufgewachsen.
Ja.
Bist aber dann in Spanien gewesen und zum Flamenco-Tanz gekommen. Und wie hat dich insgesamt die Zeit in Spanien beeinflusst, über den Tanz hinaus?
Ich habe erst Malerei studiert in Kiel tatsächlich, bin dann sozusagen direkt von der Staffelei weg nach Spanien gegangen, weil ich auch dachte, also ich habe damals auch schon getanzt, ne? Aber eben Flamenco gab es natürlich in Deutschland nicht so viel, habe Ballett auch gemacht und so. Und dann kam das mit dem Flamenco in der Zeit, in den 70er, 80er Jahren ging das so los, dass es bekannt wurde überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Spanien gehen, weil ich sonst, ich war eh schon zu alt im Prinzip, ne? Also Tänzerin wird man eigentlich ab 10 oder so. Und ich war dann ja schon jugendlich irgendwie, ne, als ich angefangen habe. Ich habe, glaube ich, mit 17 angefangen mit Flamenco. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Spanien und bin dann nach Spanien gegangen, habe da sozusagen angefangen, mich da mal sozusagen da durchgewurschtelt durch diese Ausbildung, die auch sehr unbürokratisch ist. und habe aber in einer ganz, ganz kleinen WG gewohnt und hatte ein Miniaturzimmer, und da, wo nur mein Bett reinpasst und eine Staffelei. Das heißt, ich habe dort natürlich auch gemalt und habe da, weil ich ziemlich wenig Geld hatte, weil eben diese Tanzausbildung auch alles verschlungen hat, was ich überhaupt irgendwie erarbeiten konnte oder was ich bekam, auch von meiner Großmutter damals, die hat mich sehr unterstützt. Habe ich dann in Madrid in den Straßen, das war so eine Zeit, da haben die Spanier ihre ganzen alten Möbel rausgeschmissen aus den Wohnungen, und unter anderem auch die Kirchen haben auch ausgemistet. Also man fand in Containern Schränke, Stühle, Kirchengestühl, wirklich, also kaputte Sachen zum Teil, aber tolles Holz. Und dann habe ich zu der Zeit tatsächlich angefangen und gesagt, Mensch, ich nehme mir jetzt einfach eine Tür so oder ein Brett. Und habe das immer in meine Wohnung geschleppt und habe dann angefangen, auf Holz zu malen. Eigentlich erstmal, um Geld zu sparen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es einfach auch ein tolles Stilmittel ist, sozusagen auf so einem lebendigen, alten Material zu arbeiten, wo vielleicht auch noch ein Aufkleber drauf ist oder irgendwie ein Scharnier, irgendein Nagel oder irgendwelche Eisensachen und so. Und habe das dann tatsächlich zu einem Stilmittel entwickelt, was ich halt bis heute noch verfolge. Also in dieser Ausstellung sind auch viele Holzbilder zu sehen. Also ich suche nach alten Türen. Es gibt ein Bild dort in der Ausstellung, das ist eine alte Kirchentür aus dem Turm vom Güstrower Dom. Das habe ich mal von einem Tischler bekommen, der dort gearbeitet hat im Dach. Und der hat dann gesagt, Mensch, Anna, willst du die Tür haben? Und dann, das war also ein relativ großes Ding. Und dann stand die in meinem Atelier. Und ich mache mein Training immer in meinem Atelier. Also ich habe sozusagen einen Tanzboden dort, wo ich auch male. Und das heißt, wenn ich morgens immer meine 2 Stunden Training mache, mache ich eigentlich jeden Tag, dann gucke ich immer auf diese Untergründe, die da um mich rumstehen. Und manchmal weiß ich auch nicht, was da drauf soll. Dann denke ich, mein Gott, so eine Tür, ne? Das war, weiß ich noch, da habe ich gedacht, die ist so heilig. Da kann ich weiß gar nicht, was ich da drauf malen soll. Ich hatte so einen Respekt vor dieser Turmtür. Und dann irgendwann beim Tanzen, das hat ja auch was Meditatives, entwickeln sich dann oft die Ideen und dann sehe ich was. Und also man muss ja sozusagen eigentlich nur etwas enthüllen, was sozusagen zu einem spricht. Ist irgendwie auch so, ne? Genau wie ein Bildhauer einen Stein anguckt wahrscheinlich und sucht, was in diesem Stein ist, gucke ich dann auf diese alten Untergründe und finde dann was.
Und ich glaube, die Kirche in Güstrow hat auch noch eine besondere familiäre Beziehung zu dir, nicht wahr?
Ja, ich hab dort gelebt in der Gegend. Also ich bin von Hamburg damals nach Mecklenburg gezogen und in Güstrow ist mein Sohn geboren und ich bin da viel gewesen und habe dort eigentlich ein ganz gutes Netz gehabt von Menschen, die ich auch kannte und die dann einfach auch wussten, da gibt's diese verrückte Malerin, der bringen wir jetzt mal unsere ganzen alten Türen.
Ja, jetzt waren wir schon so in Kiel, dann in Spanien und jetzt wohnst du aktuell ja in Klütz und hast da eine Galerie eröffnet. Wie kam es dazu, dass es genau an dem Ort sein sollte?
Es war so, wir hatten mit Freunden ein Gutshaus in der Nähe von Bützow gekauft und dann wurde unser Sohn geboren und als er dann 5 war, haben wir gemerkt, Mensch, wir müssen aus dieser Ecke doch ein bisschen näher irgendwie dahin, wo mehr Menschen sind, weil wir wirklich sehr in der Einsamkeit waren. Ich habe immer gerne in Kirchen auch ausgestellt. Ne? Also ich habe auch dort in kleineren Kirchen ausgestellt und auch immer diese Bilder ausgestellt. Aber ich habe gedacht, wir müssen noch mal umziehen, bisschen mehr wieder sozusagen ins Leben, in Anführungsstrichen, ein bisschen näher auch an Lübeck dran, an Wismar, bevor der in die Schule kommt. Und dann sind wir wirklich losgefahren und dann gab es in Klütz, also ich liebe das Meer total, ich bin halt Kielerin, ich bin also Meermensch irgendwie. Und dann haben wir dieses kleine Städtchen gefunden und dort gab es eine alte Molkerei, die aufgelassen war. Und dann hat mein damaliger Mann gesagt, so, das machen wir, da gehen wir rein. Und ich sagte, nö, ich will nicht nochmal so ein altes Ding irgendwie aufbauen. Und dann hat er gesagt, du guck mal, da ist eine Bühne. Da war so ein altes Käsepodest von der Molkerei. Und da habe ich dann gesagt, na gut, okay, dann haben wir diese Molkerei aufgebaut als Kulturhaus. Und die gibt es auch bis heute noch. Da sind dann Unruhen passiert und ich bin dann auch wegen der Feuchtigkeit, die da drin war, mit meinen Bildern, muss ich dann auch irgendwie wieder raus. Und bin aber eben in Klüß geblieben, bin da gut vernetzt und habe jetzt am Marktplatz eine kleine Galerie, wo ich meine Bilder ausstelle, wo ich unterrichte, wo ich tanze und wo ich Cello spiele mit meinem Freund, der Cellist ist. und wo man auch einen Kaffee trinken kann und Kunsthandwerk ist und so. Also es funktioniert ganz gut. Vor allen Dingen sind da eben auch mehr Touristen dadurch, dass es einfach an der Küste ist. Ne?
Genau, und jetzt hattest du gerade schon kurz erwähnt, dass du da jetzt auch ein Galeriecafé hast.
Ja.
Erzähl doch da nochmal kurz was zu, wie ist das so da in dem Café?
Das ist ein echtes Künstlercafé. Es gibt auch Leute, die suchen, wenn sie reinkommen, suchen da irgendwie ein Café mit Schwarzwälder Kirschtorte und so wie es sein muss, das ist bei uns nicht so, aber dafür kommt man rein und kann sich hinsetzen. Wir haben nicht sehr viele Plätze, aber ein paar und sitzt inmitten der Bilder, bekommt, wenn man Glück hat, auch noch Cellomusik vorgespielt, live, weil wir auch dann meistens, wenn wir irgendwie Zeit haben, ein bisschen proben und für die Leute auch spielen. Und es gibt bei uns einen leckeren Kaffee und ein paar andere Getränke, frische Waffeln und das ist so ein bisschen so ein, ja, es ist ein Künstlercafé.
Du gestaltest auch Kurse. Was für Kurse sind das?
Also ich unterrichte Malerei. Das mache ich im Moment in Workshops, in Form von Workshops, weil das also ganz gut passt, so im Sommer, wenn Touristen kommen und die dann Lust haben, an Wochenende oder auch mal 2 Wochenenden was zu machen, zu verschiedenen Themen, also Stillleben, Landschaft, Porträt, solche Sachen. Ich unterrichte unheimlich gerne sowieso. Also ich unterrichte eigentlich schon, seitdem ich aus Spanien wieder zurückgekommen bin. Als ich aus Spanien damals zurückkam, musste ich ja irgendwie gucken, was mache ich denn jetzt? Ich habe den ganzen Tag immer getanzt und habe dann in Berlin erstmal die Flamenco-Ausbildungsabteilung von der Etage mit einer Freundin zusammen übernommen und habe dann erstmal nur Flamenco unterrichtet. Und das tue ich bis heute. Also ich unterrichte dort, auch in der Galerie, habe ich auch oben in meinem Atelier einen Tanzboden, wo ich auch Schüler habe, regelmäßig. Und ansonsten mache ich halt die Malereikurse und ich unterrichte auch Spanisch.
Wow. Ja. So viel.
Und die Leute kommen da tatsächlich hin. Also für mich jetzt mit Lübecker Blickwinkel ist Klütz auf Mecklenburger Seite natürlich ein winziger Ort.
Ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da so viele Leute sind, die Kurse belegen möchten.
Naja, es ist auch nicht einfach, ne, mit sowas. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich so mehrgleisig fahre. Ne? Also jetzt nur mit Malkursen oder nur mit Bildern dazu erleben, ist nicht einfach. Wir sind allerdings, dort ist auch wie so ein Nest von Kunsthandwerkern und auch Künstlern, die das auch, also es gibt sowieso in Mecklenburg viele Leute, die sozusagen da auch so eine Art, so einen Raum finden, wo es eben auch noch geht. Ne, wo man sowas auch machen kann. Also ich habe manchmal auch schon überlegt, ach, gehst du wieder in die Stadt oder gehst du auch nach Lübeck, habe ich überlegt, oder nach Kiel, wo meine Eltern leben. Aber es ist einfach unheimlich schwer, auch so einen Ort zu finden, wo man dann diese ganzen Sachen machen kann. Und dort ist auch so, dass die Leute ja wirklich zum Urlaub machen hinkommen. Das heißt, die haben auch Zeit. Ne? Also es ist nicht was für jeden, aber wir haben bei uns im Ort das Literaturhaus, das Jonsonhaus, wir haben das Schloss Bodmer, was auch wirklich ein Anziehungspunkt ist für Leute, die sich für Kultur interessieren. Wir haben, was haben wir noch, die Alte Molkerei mit 2 Galerien. Am Schloss ist auch ein Freund von mir, der eine Galerie dort macht. Eine Staudengärtnerei und neben mir ist gerade ein Laden frei. Ich hoffe, dass da vielleicht auch noch jemand reinkommt, der Kultur macht. Also es könnte sich, das ist sozusagen so eine Art, so eine Möglichkeit auch, ne? Dass man einfach die Kultur an einen Ort bringt, wo halt sonst, also Klütz ist ein hübsches kleines Städtchen, aber da ist sonst nichts los. Ne? Aber wenn man da sowas macht, dann kann man einfach sagen, es ist interessant und es ist halt 3 Kilometer vom Meer entfernt auch. Ne?
Ja, also eine schöne Werbung für Klütz. Es lohnt sich, da mal hinzufahren.
Absolut,
und dich zu besuchen,
genau.
Und die anderen Galerien ebenso. Mhm. Welche Pläne hast du denn für die Zukunft?
Also mein Sohn ist jetzt gerade gestern 18 geworden und macht nächstes Jahr Abitur. Und dann könnte ich auch sagen, ich gehe mal wieder auf Reisen. Also bei mir ist es immer alles offen. Ne? Ich bin auch in den USA 2 Jahre gewesen und ich bin eigentlich ein ziemlich beweglicher Mensch. Also ich bin eigentlich in Klütz schon ganz schön lange. Aber es ist natürlich so, dass ich sozusagen diese Sachen, die ich mache, immer mit mir trage. Ja, egal wo ich bin. Also ich werde immer überall malen, tanzen und Cello spielen. Und natürlich braucht man für Bilder schon auch einen Raum. Und ich bin natürlich jetzt auch ganz gut vernetzt. Und deswegen mal gucken. Also ich überlege, ob ich vielleicht mal nach Wismar ziehe zu meinem Freund, der dort lebt, aber die Galerie behalte. Wir versuchen gerade auch durch die, also wir versuchen uns gerade dort die ganzen Künstler, die dort sind, uns noch mehr zu vernetzen und das Ding noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Und deswegen, da kann ich mich dann auch noch mehr drauf konzentrieren. Aber ich habe auch ein Bein in Wismar. Also da entsteht auch gerade eine ganze Menge. Ist auch schwierig. Wismar ist für Kultur eine sehr schwierige Stadt. Da ist also ist halt eine ehemalige Arbeiterstadt und man merkt das auch. Schöne Bausubstanz, aber es ist hart dort. Aber wir sind ein paar, wir sind jetzt auch im Netz und wir versuchen da auch was auf die Beine zu stellen.
Im Grunde genommen ist das ja so ein bisschen Changemaker sein. Also etwas in Bewegung bringen. Unser Podcast heißt ja Changemaker. Also uns interessiert von Menschen zu hören, die irgendetwas bewegen wollen. Da, wo sie leben, es muss nichts Riesengroßes sein. Und wenn ich das von dir so höre, dann möchtest du die Kultur verorten, an Orten, die so ein bisschen vergessene Orte sind, wo nicht mehr so ganz viel stattfindet. Genau. Der ländliche Bereich ist ja doch auch in der Diskussion immer so der Bereich, der vergessen wird, der ausblutet. Mhm. Und was du so erzählst, soll genau das Gegenteil bewirken, nämlich dass wieder Leben hineinkommt in diese Orte.
Genau. Und das ist einfach, die Möglichkeiten sind ja einfach, dass Menschen so wie ich, die eben Dinge können und Kultur machen, also die in der Richtung was können, dass die einfach auch, dass es eine Chance ist, dass wir das eben wieder beleben, dass wir diese schöne Substanz mit solchen Dingen beleben. Es ist auch in dieser Zeit, finde ich, sehr wichtig einfach. Ne? Es ist wirklich wichtig, dass man sich um diese schönen Dinge kümmert. Mein Sohn hat neulich zu mir gesagt, Mami, du bist viel zu altmodisch, du bist total analog, du musst das, KI kann das doch bestimmt auch mit dem Malen. Und da habe ich dann gesagt, nee, Rafa, das wird irgendwann immer wichtiger. Dieses Handgemachte, Selbstgemachte, das kann auch KI nicht nachmachen.
Ja, also das was lebt, nicht? Ja. Was du auch in den Holzstrukturen der Türen...
Das, was wirklich Menschen bewegen kann. Also ich merke das ja auch, ich möchte gerne nahbar sein auch. Ich möchte Menschen was rüberbringen, was sie wirklich bewegt, was sie natürlich auch erfreut, aber eben auch zum Nachdenken bringt. Deswegen sind meine Bilder auch ganz bewusst auch vielschichtig, dass man also wirklich genau hingucken muss. Das ist nicht so mit einer Minute hingucken getan ist, sondern man muss ein bisschen länger drauf gucken. Ja. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen in einem Buch, dass durchschnittlich in den Museen, also ich weiß nicht, ob es Deutschland war, wahrscheinlich auch weltweit, jeder Museumsbesucher guckt im Schnitt 3 Sekunden auf ein Bild. Und da sieht man bei mir gar nichts.
Dann erzähle ich dir noch eine schöne Geschichte. Ich finde sie jedenfalls schön. Ich war mit Frauen in der Ausstellung hier bei uns in der Kirche und ein Bild ist ja die Heilige Familie. Mhm. Also Vater Josef, Mutter Maria und das Kind Jesus. Diese Frau schaute länger als 3 Sekunden auf dieses Bild und sagte dann schließlich, wenn ich das so richtig anschaue, wenn du nicht gesagt hättest, Imke, dass das Josef ist, der Vater, dann hätte ich gedacht, das sind 3 Frauen. Von den Konturen, von der Weichheit der Gesichtszüge her. Und sagt sie, weißt du, es hätte mich nicht einmal verwundert. Denn wir sind ja durch die Diversität in unserer Gesellschaft inzwischen so darauf aufmerksam geworden, dass Familie nicht Vater, Mutter, Kind sein muss, sondern auch ganz anders zusammengesetzt sein kann. Ja, klar. Sie sagte, ich bin über mich selbst verwundert, dass ich nicht erschrocken bin darüber.
Toll.
Und sie fand es schön.
Schön, ja. Sehr schön, ja. Das ist toll. Dieses Bild habe ich schon ein bisschen länger und das haben mich natürlich auch schon manchmal Leute gefragt, wieso sind denn die farbig? Also wieso? Oder auch die Königin von Saba, die habe ich auch öfter mal gemalt, ne? Weil ich einfach auch schön mir so vorstelle einfach. Ne? Aber klar, das ist eine sehr schöne Geschichte. Mhm.
Das war ein super schöner Podcast mit dir, Anna. Ich fand ihn sehr inspirierend und auch toll und ja, total spannend, dir zuzuhören. Du hast so viel erlebt schon und da kommt bestimmt noch ganz viel nach. Danke, dass du das mit uns geteilt hast hier.
Sehr gerne.
Ja, danke auch, dass du deine Bilder bei uns ausgestellt hast. Genau, und wir freuen uns jetzt auf den Sonntag, auf das Ende der Ausstellung. Mhm. Genau, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke euch. Danke. Auch.